Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit Dr. André Sander vom Bob- und Schlittenverband, Vorstand Leistungssportentwicklung. Läuft bei dir? André, läuft bei dir? Hallo.
Hi.
Hi. André, erstens, wo treffe ich dich? Bist du im Büro?
Ich bin gerade im Büro, ja.
Das wo ist?
In Berchtesgaden.
In Berchtesgaden. Erzähl mal ein bisschen was über dich, André. Wie wird man Vorstand Leistungssportentwicklung beim Bob- und Schlittenverband?
Ja, ich bin ja selbst Sportwissenschaftler, habe in Frankfurt studiert, habe dann meine Promotion gemacht und habe dann als Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung im BSD angefangen, als Quereinsteiger. Also ich habe die Sportart selbst nie ausgeübt. Ist ja praktisch so ähnlich wie bei dir, Karl.
Sehr ähnlich.
Und über die paar Jahre, in der ich jetzt hier gearbeitet habe, hat sich dann auch ein bisschen was strukturell verändert im Verband und dann bin ich da irgendwie in den Vorstand auch reingerutscht.
Ich würde gerade sagen, das ist der Unterschied zu uns natürlich. Du bist halt Vorstand Leistungssportentwicklung, ist klar. Da wäre ich nie hinkommen, André.
Ja, das wird man sehen.
Wird man sehen. Wie, André, dieser Bob- und Schlittenverband, aus wie viele Disziplinen gibt es denn beim Bob- und Schlittenverband?
Wir reden über drei olympische Sportarten, Bob, Rodel und Skeleton. Wir haben ja noch so ein Stiefkind, Naturbahnrodeln. Ist immer so auf der Kippe zum olympischen Programm, aber im Endeffekt reden wir eigentlich über die drei Kernsportarten.
Und wenn du sagst, das ist die nicht-olympische Sportart, wie gibt es dann da Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder wie läuft das ab?
Da gibt es im Wechsel jährlich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Die finden auf einer Natureisbahn statt, meist irgendwo in Südtirol, in Russland oder in Österreich, weil da die Sportart eigentlich am größten ist.
Ich kann dann einfach nur aus Interesse ganz kurz, kann ein Kunsteis, Rodler und so weiter, ist er dann auf Natureis, funktioniert das und umgekehrt? Also gehen die hin und her oder ist das wirklich eine komplett andere Disziplin?
Na, ist schon eine andere Sportart. Also sagen wir es mal so, es ist schon eine andere Sportart, weil es andere Schlitten sind und andere Voraussetzungen auch von der Position her auf dem Schlitten. Aber in Italien und Österreich wird relativ viel aus dem Naturbahnsport in den Kunstbahnsport an Talentsichtung rekrutiert. Bei uns ist das nicht so.
Dann haben wir natürlich jetzt sofort die perfekte Überleitung zu meiner ersten Frage, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Da bin ich gespannt. Wie rekrutiert ihr Sportler? Weil das ist für uns natürlich auch beim Eishockey eine ganz zentrale Frage. Wir sind eine sehr kleine Sportart, numerisch gesehen 24.353 Sportler stand letzte Woche oder vor zwei Wochen, ja. Und ihr seid da nicht so groß. Hört man, es wird gemunkelt. Und wie funktioniert die Rekrutierung bei euch für diese Sportart?
Ihr seid ja schon dreimal so groß wie wir.
Yes.
Ja, bei uns ist es sehr unterschiedlich, weil das Einstiegsalter in drei Sportarten sehr unterschiedlich ist. Ich würde jetzt mal beim Rodeln anfangen. Da sind wir im Einstiegsalter 6 bis 7 Jahre. Dort wird eigentlich hauptsächlich über Schulkooperationen, teilweise sogar Kindergärten, versucht zu rekrutieren, weil wir ja auch in der Konkurrenz mit vielen anderen Sportarten stehen, die auch immer früher den Sport betreiben. Das ist nicht ganz so einfach, die Situation. Und da gibt es über die Grundschulsysteme im regionalen Raum gibt es da relativ viele Kooperationsvereinbarungen und auch relativ viele Veranstaltungen, bei der wir versuchen, Kinder für den Rodelsport zu begeistern. Im Skeleton ist es so, dass wir da eigentlich zwei Schienen fahren. Zum einen haben wir eine Quereinsteigerschiene, die irgendwo zwischen 13 und 16 oder 13 und 18 Jahren favorisiert wird. Ist auch ein bisschen bedingt dadurch, dass Skeleton erst seit 2002 olympisch ist. Und der Nachwuchsbereich sich eigentlich sukzessive erst entwickelt hat. Es gibt jetzt mit dem Standort in Bayern den ersten Stützpunkt, der auch mit 8- bis 9-Jährigen anfängt. Und auch da in Schulsichtung halt, federführend versucht umzusetzen. Und der Rest versucht das über Quereinsteigersysteme aus der Leichtathletik, aus dem Turnen, aus anderen Wintersportarten zu rekrutieren. Was dank der regionalen Netzwerke eigentlich immer ganz gut klappt. Und Bobsport ist eigentlich so ein klassische Quereinsteigersportart, Einstieg mit 15 bis 16 Jahren, nach oben hin offen. Und das Hauptklientel sind eigentlich mittlerweile Leichtathleten. Ich möchte jetzt mal sagen, dass im Weltcup über 90% der Athleten aus der Leichtathletik kommen.
Aus welchen leichtathletischen Disziplinen? Also Sprung, Sprint, sowas?
Hauptsächlich Sprint, Wurf, teilweise Sprung.
Jetzt gehen wir mal dann zum Rodeln, wenn du da sagst, 6- bis 7-Jährige, also da ist er dann scheinbar schon sehr etabliert, auch im Nachwuchs zu rekrutieren, auch über Schulkooperationen. Jetzt eine blöde Frage, was ist, wenn ich aus Hamburg komme und möchte anfangen zu rodeln? Funktioniert das dann oder ist es wirklich beschränkt, wo du sagst, es ist unglaublich eine regionale Sportart?
Das wird schon echt schwierig. Also ich sag mal, alles, was mehr als 100 bis 150 Kilometer weg entfernt ist von der Kunstleistbahn, ist relativ schwierig. Weil du halt mit dem niedrigen Einstiegsalter gezwungen bist, zumindest im Winter, mindestens 2 bis 3 Mal die Woche vor Ort zu trainieren. Und das gelingt dir halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt, gelingt dir das nicht mehr. Und dann stellst du natürlich auch immer die Frage, ob das in der Verantwortung für so ein Kind eigentlich der richtige Weg ist, sich dann 2 Stunden ins Auto zu setzen, einfach und da dann den Sport zu betreiben. Das, glaube ich, wird so nicht funktionieren. Deswegen wäre es uns eigentlich lieber, wir würden ein bisschen näher an den Ballungsräumen sitzen mit unseren Kunstleistbahnen. Ist aus meiner Sicht so ein gesamtstrategischer Fehler, dass man das irgendwo immer in die Walachei reinbaut. Aber es ist halt so, wie es ist. Man muss mit den Gegebenheiten leben, die man hat. Und noch gelingt es uns, sagen wir, meistens ausreichend, Kinder auch aus der Region für den Sport zu begeistern.
Was haben die Kinder dann für Umfänge, André? Also wenn die jetzt im Winter, sagen wir, also wenn die Saison ist, sagen wir, wenn die Bahn auch nicht abgetaut ist, sondern wie oft trainieren die dann in der Woche?
In dem Alter so ungefähr 3-mal die Woche. Davon sind im Winter 1 bis 2 Einheiten auf der Kunstleistbahn, eine Athletikeinheit. Und im Sommer switcht das so ein bisschen, dann haben wir ein bisschen mehr Athletik, dann sind es 2 Athletikeinheiten und eine Einheit auf dem Räderschlitten zum Beispiel. Die fahren ja auf der Straße ein bisschen mit den Räderschlitten oder im Sommer halt durch den Eiskanal auf Beton, um halt so ein bisschen das Fahrgefühl weiter zu erlernen.
Wenn du jetzt sagst, im Sommer dann dieses, nennen wir es mal, Off-Eis-Periode, so wie man es ja bei uns nennen würde, ist dann, versucht er dann auch Kooperationen mit anderen Vereinen zu machen, dass die dann, weiß ich nicht, Judo oder irgend sowas und polysportiv unterwegs sind, oder seid ihr jetzt da mehr der Ansicht, weil da gibt es ja verschiedene Ansichten. Es gibt die eine Schule, ganz klar, polysportiv ist alles oder nichts. Andere sagen, polysportiv ist schön, ist nice to have, aber ich gehe vielleicht auch auf eine andere Ebene und sage, ich bin einfach ganz klar sportspezifisch. Wie habt ihr das oder handhabt ihr das beim
Verband? Naja, man muss so sehen, also bei uns ist das Rodeltraining schon so ausgerichtet, dass wir sehr breit unterwegs sind im Nachwuchs. Also bei uns lernen die eigentlich nahezu alle Ballsportarten, die werden konfrontiert mit Turnen, die werden konfrontiert mit Leichtathletik, die werden eigentlich mit fast allem konfrontiert, was koordinativ anspruchsvoll ist und möglichst breites Spektrum an Bewegungserfahrung mit sich bringt, damit die in der Lage sind, auch mit diesem breiten koordinativen Anforderungsprofil der Sportart Rennrodeln gerecht zu werden. Dementsprechend versuchen wir das eigentlich schon selbst mit anzubieten. Natürlich hast du auch einen Haufen Kinder, die dann 2 oder 3 Sportarten parallel durchführen. Also wir haben viele, die auch mal Fußball parallel spielen oder ins Turnen gehen.
Bevor ich das die nächste Frage stelle, dann, wenn ihr sagt, selbst anbieten, also das heißt dann im Sommertraining, nehmen wir es mal Sommertraining, auch wenn es vielleicht nicht der ideale Begriff ist, aber nehmen wir mal Sommertraining, dann machen die Trainer, eure Trainer spielen dann mit denen Basketball, eure gehen dann mit denen und sagen, jetzt gehen wir mal auf den Barren oder Reck oder jetzt gehen wir mal sprinten oder springen wir mal weit und lauter solche Sachen, ja?
Ja.
Und wo sind dann die nötigen, sagen wir mal, Gerätschaften und sowas? Also ihr habt ja da im Umfeld dann einfach auch Kooperation mit Schulen. Geht ihr dann auf Athletikplätze oder wie funktioniert das?
Ja, die gehen schon dann auf die Fußballplätze mit Tatanbahn. Wir haben zum Beispiel jetzt in Berchtesgaden noch eine separate Trampolinhalle, die Snowboarder halt hauptsächlich benutzen, bei der wir unsere Trainer auch geschult haben, dass sie zumindest mal als Übungsleiter Trampolin anbieten dürfen. Das sind eigentlich so die infrastrukturellen Gegebenheiten, die wir dann versuchen zu nutzen über städtische Liegenschaften.
Dann die nächste Frage, wie Ab wann würdest du sagen, ist dann Spezialisierung unglaublich notwendig, wo man sagt, jetzt geht's einfach nur noch faktisch um die eine Sportart? Und zwar ist es dann, ja, Rodeln.
Naja, ich sag mal, im Sommer oder in der Off-Season haben wir eigentlich das breite Spektrum der Sportarten immer mit drin. Also, ich sag jetzt mal, auch im Hochleistungsbereich, ich mir unsere Athleten anschaue, die spielen sehr häufig Volleyball oder spielen sehr häufig Badminton, weil das immer auch ein bisschen was mit Auge-Hand-Koordination zu tun hat, weil das immer auch was mit Druck zu tun hat, Wettkampfsituationen herzustellen. Und das zieht sich schon relativ lange in unserem Sport durch, die verschiedenen Altersbereiche. Und ich sage jetzt mal, eine richtige Spezialisierung fängt im Alter von 12, 13, 14 geht es eigentlich richtig los.
Ja, okay. Ich mir auch. Also wo man dann sagt, im Winter ist dann einfach so, okay, das ist die Sportart, bam, und dann im Abseits, in der Offseason geht man dann wieder in die Breite und schaut, wo die Reise hingeht.
Genau.
Was haben dann, wenn wir uns jetzt sagen, im Hochleistungsbereich, was sind denn da für Trainingsumfänge?
Ja, die trainieren zwischen 7 und 12 Mal die Woche, abhängig davon, in welcher Phase sich momentan befinden. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade im Winter musst du dann schauen, weil du zusätzliche Belastung hast mit Schlittenbau, mit der Reisetätigkeit, die ständig, mit denen sie ständig auseinandergesetzt werden. Dementsprechend fahren sie das Athletiktraining zum Beispiel im Winter ein bisschen zurück. Beim Sommer trainieren sie schon so 7 bis 12 Mal die Woche. Versuchen halt 2 Trainingseinheiten am Tag zu absolvieren. Eine Haupttrainingseinheit, eine ergänzende Trainingseinheit. Und Richtung Winter ist halt dann schon der Fokus auf das Fahren gelegt, plus, ich sage jetzt mal, 3, vielleicht 4 Athletikeinheiten.
Und dann kommt die nächste Frage, die sich da immer aufbaut für mich. Also ist das dezentral oder zentral? Also ist das Trainieren, die in ganz Deutschland verteilt, wo sie halt herkommen, in so Trainingsgruppen? Oder holt ihr die alle zusammen und sagt, nein, wir sind jetzt alle im Berchtesgaden und da sind wir einfach fertig. Bäm, aus.
Ja, wir haben 4 Bundesstützpunkte. Da spielt sich eigentlich das Haupttraining ab, aller Kaderathleten. Schon in ihren Trainingsgruppen. Und dann haben wir zentrale Lehrgangssysteme im Sommer, meistens 2 bis 3 zentrale Lehrgänge, wenn es nochmal um das Thema Start geht und Starttechnik. Und dann im Herbst beginnt eigentlich der Bundestrainer dann alle zusammenzuziehen. Im Hochleistungsbereich und der Bundestrainer Nachwuchs, diejenigen, die im Nachwuchsbereich sich qualifizieren müssen für die internationalen Wettkampfserien. Und dann sind die eigentlich hauptsächlich, ich sag mal, ab Oktober sind die eigentlich fast durchgängig bis Ende Februar in zentralen Lehrgangsmaßnahmen eingebunden.
Und der Nachwuchs ist dann der Nachwuchs bei euch oder gibt es da eine Vereinsstruktur?
Na, Nachwuchs wird hauptsächlich über die Stützpunkte, also über die Landesstützpunkte abgedeckt. Gibt auch eine Vereinsstruktur drunter, aber das betrifft die ganz Kleinen. Mhm. Ich sag mal, alles, was jetzt Landeskader betrifft, Landeskader aufwärts, ist dann schon die Aufgabe der Landesfachverbände, der Landestrainer, der hauptamtlichen Trainerstrukturen unter dem Landestrainer.
Also es ist, das haben wir vorher schon mal kurz besprochen, aber man könnte schon sagen, dass Breitensport faktisch in der Sportart nicht existiert, sondern dass das wirklich ein Leistungssport, ein ganz klares leistungssportorientiertes System ist.
Ja, definitiv. Ist bedingt durch die begrenzte Anzahl an Trainingsstätten oder Wettkampfstätten, wenn man es mal so bezeichnen möchte, weil ich halt mit 4 Wettkampfstätten eigentlich nur 4 Möglichkeiten habe, diese Sportart zu betreiben und die halt in dem halben Jahr, in dem sie vereist sind, eigentlich kaum Kapazitäten aufweisen, um da den Breitensport zu bedienen.
Und dann vielleicht nochmal zur Rekrutierung zu gehen mit den Schulen, weil ich ja natürlich in der Grundschule, meinen schönen niederbayerischen Heimatort in Nähe von Landshut, auch am Königssee gefahren bin mit meiner Schule und bin da ein paar Mal am Kreisel und habe da gezeigt, was möglich ist auf dem Gerät. Also das ist dann faktisch, das wäre dann so eine Kooperation, dass ihr euch mit Schulen zusammenschließt, auch wenn die jetzt weiter weg sind, weil Landshut ist jetzt nicht der nächste Weg. Aber trotzdem, wir sind da also sehr, sehr häufig dann eigentlich hingefahren im Winter und haben dort trainiert, sagen wir es mal so.
Ja, weil Rodeln im Schulsport verankert ist in Bayern, ähnlich wie es auch Ski-Alpin ist. Und da gibt es dann gewisse Altersbereiche, bei denen es dann auch so ein Schulwettkampfsystem gibt, vom Kreismeister bis zum Landesmeister. Das ist in Bayern hauptsächlich verankert, deswegen warst du mit Sicherheit mehrmals auf der Kunst-S-Bahn am Königssee.
Das ist korrekt und ich möchte jetzt natürlich nicht zu sehr rum, aber ich war in der Kreismeisterschaft ganz weit vorne. Wollte ich nur gesagt haben, nur als...
Na, da wird das Gewicht dir recht gegeben haben.
Oh wow, der war jetzt bitter, André. Der war nicht okay jetzt. Aber gut, ich gehe drüber hinweg. ja, F ist M mal A. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Masse ist einfach, ist wichtig.
So sieht's aus.
Man kann es nicht stoppen, André, man kann es nicht stoppen. Und wenn du jetzt sagst, Skeleton, Quereinsteiger, wie rekrutiert ihr da? Geht ihr dann auch gezielt in, schaut ihr euch da bei anderen Sportarten um oder beim Bob jetzt, wo du ja gesagt hast, das ist ja faktisch nur Quereinsteiger. Nehmen wir es mal so, es wird immer, aber, wie funktioniert da Rekrutierung? Ruft euch da irgendjemand an, der sagt, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 100 Meter Sprinter, aber Bob wäre ganz cool.
Lief lange Zeit sehr unsystematisch, muss man echt sagen. Also es war jetzt kein professionelles System. Das läuft viel über die, oder lief viel über die Kontakte der Athleten zueinander, weil unsere Athleten halt dann auch an Standorten, an denen die Leichtathletik stark verortet ist, ihre Trainingslager unter anderem durchgeführt haben. Oder es gibt halt Trainer, die ganz gute Beziehungen zu Leichtathletik-Trainern hatten und da versucht haben, mit ihrem Netzwerk zu arbeiten. Und seit, ich sag mal, 4, 5 Jahren haben wir zusätzlich Trainerstellen auf der Landesverbandsebene implementiert, die eigentlich den Talenttransfer systematisieren sollen. Also die sind meistens auch dann halb finanziert zwischen Leichtathletik und Bob. Trainieren dann meistens irgendeine Leichtathletikgruppe am Stützpunkt in dem Bundesland, damit die Leichtathletik was davon hat. Und die sorgen aber auch automatisch für das Netzwerk innerhalb der Leichtathletik und den Talenttransfer, wenn die dann keine Perspektive mehr dort haben. Das ist dann so unser Benefit. Und mit dem System haben wir, glaube ich, ein ganz gutes strukturelles Element geschaffen, in dem der Talenttransfer wesentlich einfacher fällt, weil wir eigentlich nicht so ganz gerne gesehene Gäste waren auf Leichtathletikveranstaltungen, nachvollziehbarerweise.
Nachvollziehbarerweise. Und dann operiert ihr dann mit Normen, André, oder ist es dann auch so, muss man dann eine bestimmte in Anführungszeichen Gesinnung haben, weil ich durfte ja auch schon, also nicht mit dir jetzt, sondern mit jemand anderen, aber auch mit dem Viererbob runterfahren und so. Das ist ja, dass man irgendwas schnell anschieben kann und schnell laufen, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache, ich muss ja dann auch irgendwo diese Gesinnung haben, dieses zu tun und mich da hinten reinzusetzen, Kopf runter und sagen, läuft bei mir. Und irgendeiner oder eine lenkt da vorne. Wie operiert ihr da? Mit Normen oder?
Nee,
oder nur mit Gesprächen, in Anführungszeichen?
Ist natürlich schon so. Wir schauen erstmal, ob diejenigen erstmal schnell sind, dass man eine Grundveranlagung, die sie brauchen. Dann gucken wir uns die körperliche Konstitution an, weil die meistens dann schon nochmal ein bisschen was draufpacken müssen an Gewicht, wenn sie aus der Leichtathletik kommen. So ist es. Und versuchen sie das eigentlich erstmal in so einem Parallelsystem, dass sie bei ihrem Leichtathletiktrainer weiter trainieren, eng mit unseren Trainern in Kontakt stehen, mehrfach mal Starttrainings absolvieren. Und dann gibt es bei uns im September immer einen zentralen Leistungstest, bei dem ganz Deutschland nach Oberhof anrückt und dort einen Starttest absolviert. Und da sieht man dann schon, wo die Reise hingeht. Und da hat man durchaus schon Beispiele, die im ersten Jahr eigentlich in der Lage waren, so top zu schieben, dass sie gleich im Weltcup mitgefahren sind. Beispiel Alexandra Burkhardt.
Also habt ihr jetzt ein Überangebot? Also da möchten mehr diese Sportart ausüben, als das ihr braucht? Oder ist es immer so, dass ihr sagt, wir suchen händeringend?
Na, das ist schon so eine Wellenbewegung, möchte ich jetzt mal sagen. Also die 2 Jahre vor den Olympischen Sommerspielen ist es meist so, dass da wenig passiert bei uns. Wenn die Sommerspiele mal durch sind, das ist so der Wendepunkt, dann kommen oft eigentlich Sportler, die es entweder nicht geschafft haben zu den Olympischen Spielen oder die einfach mal jetzt ausprobieren wollen, ob sie es im Wintersport beim Bob auch nochmal schaffen könnten. Und das ist eigentlich so der Punkt, bei dem wir oft dann nochmal Leute ziehen.
Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück, wenn da mit die Schulkooperationen und so, weil das ja bei uns in unserer Sport natürlich auch ein Thema ist. Also ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit den Eliteschulen des Sports, korrekt? Also ist das euer Hauptschulsystem?
Das ist für den Nachwuchsbereich, also noch ab der 7. Klasse, wir reden ja bei der EDS meistens ab der 7. Klasse von dem System, zumindest bei uns, ist das unser Hauptpartnersystem, was die Schulen betrifft, ja.
Also PZWs oder sowas, mit dem was arbeitet ihr eigentlich gar nicht, oder? Die Partnerschulen des Wintersports und sowas?
Eigentlich nicht, weil wir sowieso auf die regionalen Schulen angewiesen sind. Und da gehen wir halt viel über die Grundschulsysteme und über die Partnerschulen, die uns halt zur Verfügung stehen. Also wenn ich mir jetzt die Standorte anschaue, ne, Oberhof hat nur ein Gymnasium. Wer nicht auf das Gymnasium kommt, wird diese Sportart nur schwer weiter betreiben können. In Berchtesgaden haben wir den Vorteil, dass wir sowohl die Eliteschule des Sports als auch noch ein anderes Gymnasium haben in Berchtesgaden. Da haben wir Sportler auf beiden Schulen. Ist halt mit der anderen Schule immer ein bisschen ein Abstimmungsthema, was den Sport betrifft, aber es klappt alles.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, wenn ich jetzt, ich möchte gern Rodler sein und aber gleichzeitig Schreiner werden, dann wird es schwer.
Dann wird es schwierig, ja. Ausbildung ist ein schwieriges Thema. Deswegen sind ja die meisten Sportler bei uns in der Behörde.
Also zum Schluss sind es fast alle Behördensportler, oder? Korrekt?
Ich sage jetzt mal mit Sicherheit 90%.
Und dann möchte ich vielleicht, ja, gehen wir noch mehr, bevor wir das andere machen, weil das vielleicht bei uns auch immer ein Thema ist, und zwar generell mal Kurvenentwicklung oder nur ganz rudimentär, weil das, denke ich, ist bei uns in der Sportart irgendwas, was in den letzten Jahren immer mehr und mehr aufgekommen ist. Schliffsysteme und sowas. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber reden. Aber wie rekrutiert ihr dann Trainer? Wo kommen eure Trainer her? Sind das alles Ex-Sportler in der Regel?
In der Regel sind es Ex-Sportler. Ist eigentlich immer unser großes Ziel, dass wir aus den Leuten, die den Sport auf hohem Niveau betrieben haben, dass wir daraus auch unser Trainer rekrutieren. Wird natürlich zunehmend schwieriger, insbesondere für die Sportler, die in der Polizeibehörde sind, weil die halt nachweislich verbeamtet sind. Und dem musst du halt auch erstmal entsprechende Rahmenbedingungen im Trainerbereich anbieten und auch eine entsprechende Sicherheit, um da rausgehen zu wollen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber in der Regel sind es über 90% ehemalige Hochleistungssportler.
Okay, und ihr habt gar keine Trainer, die dann auch bei der Behörde angestellt sind, aber als Trainerstellen deklariert.
Schon, aber hauptsächlich bei der Bundeswehr. Bei der Bundespolizei ist es ja begrenzt. Da gibt es dann eine Stelle pro Sportart. Und die muss dann aber auch in Bad Endorf bei der Bundespolizei sein. Die ist ja dort verortet. Die ist nicht am Stützpunkt. Und dementsprechend brauchst du halt für das Gesamtsystem schon noch die eine oder andere Trainerstelle mehr, beziehungsweise einen oder anderen Trainer mehr, der halt dann bereit ist, an den Bundesstützpunkten zu arbeiten und nicht irgendwo in Bad Endorf sitzt.
Und wie funktioniert es dann, die Trainerausbildung? Ist es auch klassisch System CBA, Diplomtrainer?
Wir haben genau, ähnlich wie bei euch, CBA Trainerausbildung. Und dann machen die eigentlich ihren Diplomtrainer, entweder in Köln oder sie sind an irgendeiner Hochschule oder Universität und machen ihr sportwissenschaftliches Studium. Das ist so der Werdegang.
Und CBA macht ihr eigentlich als Spitzenverband, so wie wir, und nicht der Landesverband, auch korrekt?
Ist alles zentralisiert, ja.
Und wie viel Trainer bildet ihr da so aus?
Ja, es sind jetzt nicht so viele in so einem Kurs. Ich sage es mal, in der C-Lizenz, da sitzen in der Regel 10 bis 20 Leute. In der B-Lizenz sind es dann irgendwo 5 bis 7, in der A-Lizenz auch irgendwo 5 bis 7. Mehr ist es dann in der Regel eigentlich
Und wenn
nicht.
du gesagt hast, bei den ganz Kleinen gab es auch ein Clubsystem, also dann kommt zum Beispiel ein C-Trainer Leistungssport, der macht das, und der ist dann zum Beispiel ein Trainer in so Clubsystemen bei den Kleinen.
Der kann theoretisch bei uns bis zur A-Lizenz so machen und kann trotzdem im Nachwuchsbereich arbeiten. Also ich mache das noch frei, weil wir die Kapazitäten haben. Und ich am Ende eigentlich möchte, dass die Trainer auch im Nachwuchsbereich mit einer möglichst hohen Ausbildung aufwarten.
Korrekt, ja.
Bei uns sind ja auch alle Landestrainer mittlerweile entweder Diplomtrainer oder haben sportwissenschaftliches Studium. Und die arbeiten nachweislich im Nachwuchsbereich. Und ja, das ist für mich einer der Grundpfeiler, weil am Ende müssen sie ja in der Lage sein, trotzdem ein zweites Standbein in der Wirtschaft zu haben. Dafür brauchen sie einen sportwissenschaftlichen oder einen Hochschulabschluss generell. Falls man mit dem Leistungssport nicht mehr funktioniert, das verstehen wir so unter sozialer Verantwortung. Und da haben wir eigentlich mit den Landesfachverbänden eine ganz gute Basis gefunden.
Und zahlt ihr die Landestrainer oder zahlen das die Landesfachverbände?
Wird über die Landesfachverbände selbst finanziert.
Okay.
Also über die Staatsmittel der Länder im Endeffekt, ne?
Gehen wir doch mal ein bisschen auf diese Thematik Kufe ein. Arbeitet ihr zum Beispiel, weil ihr, das ist jetzt kein Geheimnis, ihr habt ja da große ja, sage ich jetzt mal, Know-how reingesteckt in diese Thematik, sei das der Bob per se oder der Rodel oder was auch immer, aber natürlich auch die Kufe. Arbeitet ihr da auch zum Beispiel mit dem Eisschnelllauf zusammen? Also mit uns ja nicht, das wissen wir ja, aber jetzt, also das weiß ich jetzt. Aber ist es beim Eisschnelllauf zum Beispiel, dass da mit dem FES, also Forschung, Entwicklung, Sport, das ist dieses vielleicht für alle, die das zuhören und das nicht kennen, das ist so eine Behörde oder Institut, nennen wir es mal, wie wollen wir es nennen, andere, die sich damit beschäftigt. Habt ihr da Austausch mit Eisschnelllauf?
Wir persönlich jetzt nicht, weil die Kufensysteme sich auch unterscheiden von unseren Geometrien. Prinzipiell glaube ich schon, dass es innerhalb des FES da Austausch gibt zwischen den einzelnen Sportarten, weil ja auch mal die Frage besteht, welches Hufenmaterial nutzt du im Endeffekt. Ne?
Genau, die Stähle also und sowas, das ist ja auch important, wichtig, oder?
Ja, welches Stahlmaterial nutzt du, welches hat gute Eigenschaften, auch hinsichtlich der Verarbeitung, das ist auch immer so ein Thema. Und es ist ja immer die Frage, wir brauchen eigentlich einen harten Stahl, aber auch einen, der immer noch bearbeitbar ist, wenn es um Schleifen geht. Und da glaube ich schon, dass es innerhalb des FES Austausch gibt, aber wir haben jetzt persönlich keinen Austausch mit dem Eichendorf.
Und da sind dann auch die Athleten auch voll involviert. Also die sind da voll dabei und bei der Entwicklung. Oder gibt es da einfach Techniker, die dir das geben und du vertraust denen, wie vielleicht jetzt beim Ski Alpin, wo auch einer sagt, ich vertraue meinem Servicemann blind, andere sagen, ich bin da mehr und mehr involviert. Ist das bei euch auch so ein Mix?
Also ich würde mal sagen, das ist bei uns eher eine Hybrid-Thematik. Wir versuchen schon, unsere Sportler mit einer hohen Expertise auszustatten, dass sie am Schlitten relativ viel selbst machen können. Wir haben natürlich auch unsere Techniker, die mit den Sportlern versuchen, jedes Schlittensystem weiterzuentwickeln und haben natürlich auch das FES, was dann mit den Sportlern und mit den Technikern versucht, die Schlittensysteme weiterzuentwickeln. Aber letztlich geht es auch darum, dass die Sportler als mündige Athleten in der Lage sind, ihr System zumindest bis zum gewissen Punkt individuell selbst weiterzuentwickeln. Weil bei uns ja oft die eigene Konkurrenz im eigenen Stall ist ja meist oft höher als jetzt international. Wenn jetzt ein Techniker hast, der zwei Top-Athleten betreut, dann wollen die ja trotzdem noch, ich sag mal, ihre Kleinigkeiten haben, die sie vielleicht individuell ausrichten und den kleinen Vorsprung oder Vorteil gegenüber den Teamkollegen versuchen zu wahren. Und deswegen haben die schon ein hohes Eigeninteresse daran, dass sie sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen.
Dann eine letzte Frage zu dem ganz Spezifikas. Wie wird man eigentlich wie wird jemand der Lenker vorne beim Bob und wie wird Anschieber?
Ja, das ist eigentlich, geht erstmal um den Einstieg des Altersbereiches. Also im Normalfall, wenn du Pilot werden willst, steigst du irgendwo zwischen 16 und 20 Jahre ein, weil es einfach ein bisschen Zeit braucht. Und dann brauchst du, sag mal, koordinativ einfach ein bisschen Gefühl, um so eine Kiste runterzubringen. Also es gibt jetzt, wenn man es mal so bezeichnen möchte, talentfreie Menschen, die das schaffen, bei 60 Fahrten den Bob 60 Mal umzulegen. Okay. Dann kannst du eigentlich sagen, das Thema ist durch. Pilot ist eher nichts für dich. und dann gibt es halt diejenigen, die dann doch so ein Händchen haben, auch ein Gefühl haben für die Kräfte, für die physikalischen Gegebenheiten in der Bahn und auch das Verständnis für das Bob-Lenkungssystem, um dann auch so einen Bob vernünftig runterzubringen. Und das ist dann eigentlich die Grundlage dafür, dass du Pilot wirst.
Jetzt hast du das Wort, da ist es zu gut, da muss ich jetzt einhaken, das Thema Talent. Wir haben ja einen Talentbegriff beim DEB, der sich daraus resultiert, dass jedes Kind, das anfängt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, der Talent ist. Und dann muss man halt schauen, wo die Reise hingeht, für was es dann wirklich das große Talent hat. Ob Nationalspieler, Nationalspielerin oder vielleicht Trainer oder Trainerin oder Funktionär oder was auch immer. Jetzt ist die Frage bei euch, wenn jetzt jemand anfängt, ab wann selektiert ihr? Ihr seid ja auch extrem klein, so wie wir. Was sind dann Selektionskriterien? Gibt es die überhaupt?
Ja, Selektionskriterien gibt es bei uns natürliche, würde ich jetzt mal behaupten. Das eine ist die Starthöhe. Also wir haben ja verschiedene Starthöhen in den verschiedenen Altersbereichen. Nicht jeder wird jede Starthöhe erreichen und damit hast du schon ein Selektionskriterium, weil es dann oft entweder zu schnell wird oder die Sportler koordinativ nicht mehr in der Lage sind, den Schlitten da vernünftig runterzubringen. Da ansonsten selektieren wir natürlich schon auch im Nachwuchsbereich sehr stark über das Wettkampfsystem, insbesondere über das internationale Wettkampfsystem. Es geht mir manchmal einen Tick zu schnell, aber wir haben aufgrund der fehlenden Kapazitäten auch keine Möglichkeit, ich sag mal, so ein Auffangbecken zu bilden in gewissen Altersbereichen, dass dann diejenigen, die vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre bräuchten, um dann mit den anderen mitzuziehen von ihrer Entwicklung her, um die dann auch durch das System durchzubringen. Also es ist schon eine schwierige Geschichte, vor allem, weil du im internationalen Wettkampfsystem ja eine Art Quotenregelung hast, bei der du nicht unendlich viele Leute in das System reinbringen kannst, um Wettkämpfe zu fahren. Das ist schon so ein Schlüssel bei uns auch zum Erfolg. Du musst halt früh international Wettkämpfe fahren, damit du da die Erfahrung sammelst.
Ja, als Starthöhe, also auch der Faktor Angst etc. kommt ja dann alles mit rein. Was sind eigentlich häufige Verletzungen bei euch in den drei Disziplinen? Rodeln, Skeleton, Bob.
Rodel ist eigentlich hauptsächlich Schulter, Rücken. Also Rücken ist immer eine Baustelle. Schulter auch in einem gewissen Bereich. Im Bob und Skeleton geht viel über die muskuläre Thematik Hüfte, ischokorale Muskulatur, Achillessehne. Das sind so die Baustellen, mit denen die eigentlich hauptsächlich zu kämpfen haben.
Und dann gehen wir noch, wir haben ein bisschen über Athletik vorher schon gesprochen, mit diesem polysportiven Ansatz, da das im Sommertraining alles machen, aber was sind denn so Bausteine, wo du sagst, das sind so Säulen, an denen ihr euch entlang hangelt? Du hast gesagt, irgendwo eine breite Ausbildung, aber es gibt ja trotzdem immer Inhalte, die ihr vermehrt forcieren werdet, denke ich mir mal, im Sommer.
Ja, das ist so. Also ja, wir sind ja, ich sag mal, klassisch Schnellkraftsportarten. Da brauchen wir für den Start einfach ein gewisses Kraftniveau. Dementsprechend spielt Kraft einfach schon eine entsprechende Rolle bei uns im Training. Dann natürlich, wenn wir über Bob und Skeleton reden, das Thema Sprint und Sprungtraining, das ist auch, sind auch zwei wesentliche Elemente, die eigentlich, sind wir, fest manifestiert sind bei uns. Und im Rodeln geht viel halt auch über das Training, ich sag mal, der Rumpfmuskulatur, Rumpfstabilität spielt eine große Rolle beim Rodeln. Und das Training koordinativer Fähigkeiten, also Bewegung, Orientierung im Raum, da müssen die Rodler eigentlich gut geschult sein. Und das sind eigentlich so die, ich sag mal, dominanten Trainingsfaktoren. Und dann spielt natürlich immer die ganz große Rolle, wie packst du dann die PS dann wirklich aufs Eis, ne, gerade am Start. Und da gibt es schon immer wieder die Probleme, dass die halt eigentlich gute Zubringerwerte haben, aber diese Performance relativ schlecht am Start aufs Eis bringen. Und da glaube ich, haben wir schon noch ein bisschen Leistungsreserven auch in der einen oder anderen Richtung, was die Vorbereitung des Athleten und betrifft muskulärer Hinsicht, wie man diesen Athleten in seinem Bewegungsablauf dazu bringt, auf dem Eis dann diese Zubringerwerte auch besser in eine Beschleunigung zu bringen. Aber das ist schon so ein Hauptthema bei uns. Da verändert sich schon immer ein bisschen was noch.
Müsst ihr eigentlich auch Leute wegschicken, weil sie die körperliche Proportionen haben, die schwierig sind, also wenn sie extrem groß sind, oder spielt das keine Rolle?
Selektiert sich im Laufe des Alters in der Regel. Also wir schicken jetzt selten welche weg, aber wenn die aus dem Juniorenbereich rauskommen und die haben jetzt schlechte Hebelverhältnisse, dann sehen die schon relativ schnell, dass sie zur Weltspitze einfach Probleme haben, am Start da mithalten zu können.
Ja, dieses Thema Kraft ist ja bei uns auch immer das alles Entscheidende. Dann möchte ich noch ein bisschen über zwei Sachen noch reden, und zwar erstens über Nachhaltigkeit, weil das ist die Thematik bei uns und bei euch genau dasselbe. Aber am Anfang möchte ich ein bisschen über Leistungssport reden. Wie siehst denn du Leistungssport in Deutschland? Weil diese Thematik, Kuwaitis Leistungssport, da, wir müssen da jetzt nicht ganz tief in die Sportpolitik eintauchen, aber generell, wo siehst du die Sportnation Deutschland?
Auf dem absteigenden Ast, wenn wir es mal so betrachten. Das liegt ein bisschen, ich glaube, dass wir uns in Deutschland ein bisschen verfahren in der Thematik, was wir wollen und was wir am Ende daraus machen. Ich glaube, wir haben mit 80 Millionen Einwohnern durchaus ein Riesenpotenzial, auch leistungssportlich international auf einem hohen Niveau agieren zu können, und zwar in vielen Sportarten und nicht nur in den Sportarten, die momentan gerade erfolgreich sind. Ich glaube aber auch, dass wir uns im Leistungssport mit den ganzen Förderrichtlinien, die wir uns da auch geben, sehr administrativ sehr stark in Handschellen zwängen, die uns im Leistungssport oder der Leistungssportentwicklung schon hemmen. Und das sieht man einfach zunehmend, dass Verbände ein Stück weit mit den administrativen Aufgaben so gelähmt werden, dass sie sich um die wesentlichen Sportentwicklungsthemen oder Leistungssportentwicklungsthemen eigentlich nicht immer in der Intensität kümmern können, wie sie es eigentlich benötigen. Und ja, damit steht und fällt schon mal relativ viel auf der organisatorischen Verbandsebene. Ansonsten, nein, es ist in jeder Sportart das Gleiche. Wir brauchen einfach eine gute Grundstruktur des Trainings, ein gutes Verhältnis, wie wir unsere Werte im Sport vermitteln sollten. Ja, das eine ist die Leistung, die wir abfordern. Das andere ist ja immer das Thema, wie viel Spaß sollte es machen, ja, um Kinder und Jugendliche auch langfristig da nicht im Sport zu halten. Und ich glaube, da haben wir nicht immer in allen Sportarten vielleicht die richtigen Trainer, vielleicht die richtige Philosophie. Da muss man einfach noch dran arbeiten. Und dann denke ich schon, wenn man mal die Basics vernünftig gestaltet, dass wir da einen besseren Output generieren könnten.
So, jetzt hast du viel gesagt und das schätze ich immer sehr an dir, auch Dinge, die wir irgendwo verändern können. Du bist jetzt nicht ganz spezifisch reingegangen, aber grundsätzlich ist es unsere Thematik, du euch als Vorstand Leistungssportentwicklung, klar. Aber jetzt möchte ich mal, jetzt versuche ich mal am großen Rad zu drehen. Warum denkst du, dass der gesellschaftliche Rückhalt für Leistungssport oder für Sport generell immer schwieriger wird? Und nehmen wir mal ein Symptom. Warum ist es so schwer, dass man Olympische Spiele nach Deutschland bekommt? Und jetzt, also nicht nur, dass wir die Genehmigung bekommen, sondern erstmal, dass man einen gesellschaftlichen Konsens hat, ja, wir wollen Olympische Spiele. Oder würdest du das anders sehen, dass es den gibt und nur ich sehe das nicht so? Und
Naja, ich würd's trennen voneinander. Das eine ist das Thema Olympische Spiele. Das Thema Olympische Spiele ist deshalb schwierig, weil der Sport medial natürlich nicht immer mit einer hohen Integrität aufwartet, sondern doch sehr viel korrupte Strukturen in den Medien immer wieder auftauchen, angefangen von der FIFA. Fußball ist immer ein ganz großes Thema bei der Thematik und es zieht sich ja dann doch leider durch viele Sportarten durch auf der internationalen Ebene, dass da doch das Thema Bestechung oder auch mangelnde Integrität dessen, was der Sport eigentlich an Werten verkaufen sollte, nicht so rüberkommt. Und die Leute verbinden natürlich dann solche Dinge in allererster Linie mit dem IOC oder mit den IOC-Funktionären auch, bei denen es immer darum geht, möglichst viel Kohle abzugreifen, möglichst viel Geld am Ende auch mitzunehmen, auch bei solchen Großsportveranstaltungen. Und das, glaube ich, ist nicht kompatibel mit den gesellschaftlichen Werten, die die Leute mit dem Sport verbinden. Deswegen ist, glaube ich, Olympische Spiele ein relativ schwieriges Thema. Die gesellschaftliche Thematik des Leistungssports bei uns in Deutschland, die halte ich unter anderem auch bedingt dadurch, dass wir viele Leute haben mittlerweile, die selbst mit sportlicher Aktivität wenig zu tun hatten und mit leistungssportlicher Aktivität noch weniger. Also ich sehe es ja häufig an der jetzigen Generation der Eltern, die man sich mal anschaut. Da gibt es ganz viele, die haben mit Leistungssport oder mit Sport an sich überhaupt gar keine Berührung mehr gehabt, weil wir einfach schon in dieser gesellschaftlichen Problematik waren, dass sie sich mit anderen Dingen, sag mal, mehr beschäftigt haben, mit dem Thema der digitalen Medien mehr beschäftigt haben, das Thema Sport und Bewegung einfach keine Rolle gespielt hat. Und da fällt es natürlich zunehmend schwerer, den Leuten die Werte des Leistungssports zu vermitteln und auch den Leistungssport näher zu bringen. Das, glaube ich, bedingt auch die Thematik, dass bei uns der Leistungssport in der Gesellschaft einfach zunehmend an Halt verliert.
Aber André, da muss ich jetzt einhaken, dann würdest du sagen, dass der Karl jetzt eher ein naiver Träumer ist, wenn er denkt, dass das eine das andere bedingt, dass man sagt, wenn man Olympische Spiele hat und auch sieht, welche Leistungen da erbracht werden und wenn man die Sportler sieht, dass man dann auch eine Motivation bekommt, am Sport teilzunehmen. Ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, André, aber das war ja schon immer ein großes Thema von uns, oder? Wenn man einfach Leistungssport sieht und dann auch hautnah erleben kann und ich teile absolut deine Meinung, dass diese Werte, die wir vermitteln, manchmal von den ganz, ganz oben nicht so gelebt werden. Aber die Athleten ja schon.
Ich glaube, dass das schon einen Effekt haben kann in der Gesellschaft, wenn du Großsportveranstaltungen hast. Ne? Wir haben es ja, ob es jetzt die Handball-WM war, damals war Anfang der 2000er oder ob es die Fußball-WM war, die hat ja schon eine gewisse Euphorie auch mit sich gebracht, die auch einen gewissen Nachhall hatte. Ne? Aber du brauchst trotzdem in der Breite, und da geht's halt mit dem Breitensport los, mit dem Kinder- und Jugendsport, du brauchst einfach die Anzahl der Leute, die auch Sport betreiben und die den auch nachhaltig betreiben wollen. Und da glaube ich, dass wir in den 90ern, Anfang der 2000er einfach auch eine Generation hatten, die vieles verschlafen hat oder die nicht mehr so nachhaltig in den Genuss gekommen ist, Sport und Bewegung so zu betreiben, wie es vielleicht hätte notwendig sein müssen, um auch jetzt in der Gesellschaft mit all diesen Themen, die wir halt gesellschaftlicher Natur haben, ob das Adipositas ist, Bewegungsmangel, diverse Krankheitsbilder, die auf mangelnde Bewegung zurückzuschließen ist, das sind ja alles Phänomene, die ja Stück weit stärker jetzt eine Rolle spielen, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt. Inwiefern sind Eltern oder Erwachsene mit dem Sport sozialisiert worden? Inwiefern schaffen die ein Umfeld für die nächsten Generationen, Sport und Bewegung zu treiben? Oder zu sagen, naja, mein Kind kann sich auch zu Hause hinsetzen, setze ich hier über irgendeine Konsole oder vor den Fernseher und dann lasse ich das Kind berieseln und dann sind die aber erstmal ruhig gestellt. Ja, das ist ja schon ein Thema. ungeachtet der Thematik, dass dann auch eine Großsportveranstaltung kommen kann und da wieder ein bisschen Euphorie mit sich bringen kann. Aber das löst das Grundproblem nicht. Das Grundproblem, dass wir weniger Sport in der Schule haben, das ist das Erste, was wegfällt und auch nicht versetzungsrelevant ist. Und auch das Erste dann, wo die Eltern auf den Barrikaden stehen, wenn irgendwas kommt, was nach Leistung oder nach Druck aussieht. Und da brauchen wir aus meiner Sicht Ideen, wie wir mit Vereinsstrukturen und auch Verbandsstrukturen Dinge versuchen können zu kompensieren. Sonst werden wir es nicht schaffen. Also wir schaffen diesen Turnaround nicht über das Schulsystem und über das gesellschaftliche System. Wir müssen uns aus meiner Sicht selbst versuchen zu helfen, Kinder mit mehr Umfängen zu konfrontieren, um dieses Thema Bewegung und Sport in der Gesellschaft am Leben zu halten und zwar auf hohem Niveau am Leben zu halten.
Also da würde ich dir hundertprozentig zustimmen, besonders mit der Thematik mit den Schulen und so. Und das sind Dinge, die wir angreifen müssen, auch wenn es immer ein bisschen aussieht wie ein Kampf gegen Windmühlen, aber diesen Kampf, den müssen wir führen. Ich denke, du hast es, irgendwo sind wir da gar nicht weit auseinander bezüglich Großereignissen. Ich bin nur der Meinung, dass das auch dazu beitragen kann, um dann eben dann auch in die Schulen reinzugehen, um bestimmte Dinge zu verändern, weil das ist ja auch ein politisches Thema, das muss man auch sagen. Da muss man auch dann politisch vorgehen und geeint es ist immer schön, wenn einzelne Sportarten dann Insellösungen finden. Und ich bin da auch, du kennst mich, bin da auch absolut dafür, dass man dann auch so Sachen macht. Aber wenn man es ganz breit angehen muss oder möchte, dann muss man da geeint auftreten. Das ist mal so.
Ja, wir dürfen es halt nur nicht, wir dürfen es halt nur nicht auf die Politik verlassen, ne? Weil da dreht sich das Rad zu langsam für uns.
Ja. Also, aber wir im Sport müssen geeint auftreten. Das meinte ich, genau.
Ja, das auf jeden Fall. Gebe ich dir recht.
Okay. Auch da könnte man so viel reden, aber ja, diese soziokulturellen Veränderungen. Dann, aber jetzt machen wir noch ein Thema, machen wir noch auf, wir zwei Hübschen, und zwar ist das Nachhaltigkeit. Wir haben Kunsteis, ihr habt Kunsteis. Unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck ist, sagen wir mal, nehmen wir es mal suboptimal. Nehmen wir es mal so. Wo denkst du, dass da die Reise hingehen wird? Wird es so, wo wir auch vielleicht immer, wie es jetzt Plastikeis, das ja am gibt, wird es bei euch auch am kommen, wird es irgendwelche mit Algen gezüchtete Kunsteisbahnen geben, so wie es ja im Skisport schon ein paar so Prototypen gibt. Wo geht die Reise hin, André?
Ja, ich glaube, dass wir das Problem haben, ich glaube, das ist unbestritten, das hat der Wintersport ja generell.
Ja.
Da ist ja auch der ganze Outdoor-Sport mit betroffen, mit dem Thema Ski und Schnee. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, unsere Sportarten vom CO2-Abdruck komplett zu befreien. Also das halte ich auch in der Perspektive für utopisch. Das ist ja für uns auch ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, aus den Gründen, die du schon genannt hast, hat aber auch irgendwann mal monetäre Gründe, weil Strom für die Eisproduktion auch irgendwann mal teurer wird. Ja, der Thematik dürfen wir uns ja nicht verschließen. Und ja, wir sind auch dabei zu versuchen, mal zu überlegen, ob es Alternativen gibt. Ich glaube noch nicht, dass die Alternativen allzu kreativ aussehen werden in der nahen und auch mittelfristigen Zukunft, sondern ich glaube, dass man da mit einfachen Möglichkeiten vielleicht schon mal einen gewissen Benefit im Sinne der Nachhaltigkeit schaffen kann. Und da muss man mal überlegen, wie weit kann man unter anderem Strom, den man benötigt, mit Hilfe erneuerbaren Energien produzieren. Das ist ein Thema, mit dem wir uns momentan intensiv auseinandersetzen. Es gibt ein oder zwei Kunsteisbahnen bei uns in Deutschland, die sind da schon sehr weit. Die beziehen zum Beispiel hauptsächlich Strom aus erneuerbaren Energien und auch aus regional erneuerbaren Energien. Das ist schon mal ein großer, großer Schritt, den man da gemacht hat. Und ja, und da muss man halt mal schauen, wie man mit Teilthemen der Abwärme etc. umgehen kann, um da möglichst, sag mal, energiesparend und Energie wiederverwertend im Endeffekt arbeiten kann über so ein gesamtes Jahr. Ja, und dann glaube ich, sind wir auch schon relativ schnell an der Grenze des Machbaren und des Möglichen, zumindest in der aktuellen Situation angelangt. Weil wenn ich mir anschaue, dass Neubauten heutzutage trotzdem noch nicht mit Photovoltaik versehen werden, weil es wirtschaftlich nicht lukrativ ist, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir eigentlich auf dem richtigen Schiff unterwegs sind oder ob das alles dann doch irgendwie so ein gewisses Scheinbild mit sich bringt. Ne? Also aus unserer Sicht müsste eigentlich alles, was neu gebaut wird, immer mit Photovoltaik zum Beispiel versehen werden, weil du dann eine gewisse Grundlage hast, überhaupt erneuerbare Energien zu erzeugen. Ein Windrad kannst du halt nicht überall hinstellen und die Wasserkraft auch wenn sie für mich, ich bin ja da eher Laie, eigentlich die das Nonplusultra wäre, weil du da 24/7 Strom erzeugen könntest mit fließendem Gewässer, scheint ja noch nicht überall angekommen zu sein.
Jetzt möchte mal der Advocatus Diaboli sein. Was ist denn, wenn der Zeitgeist irgendwann sagt, warum soll man nur rodeln? Warum? Können wir andere Sachen machen? Warum soll man nur Schlittschuh laufen? Können wir andere Sachen machen?
Ja, das wird, glaube ich, Angebot und Nachfrage regeln, solange wir attraktiv sind und attraktiv bleiben. Für Kinder und Jugendliche glaube ich, dass die Sportarten auch überleben werden. Ja, weil es gibt ganz viele Sportarten, jetzt nehmen wir mal das Schwimmen, die nicht weniger CO2 technisch unterwegs sind als wir oder ihr mit ihrer Beheizung der Schwimmhallen. Und ich glaube, dass am Ende die Sporten immer überleben, die letztlich versuchen, ein vernünftiges Konzept im Sinne der Nachhaltigkeit zu schaffen, das man auch in der Öffentlichkeit vertreten kann und die am Ende auch attraktiv genug bleiben für den Nachwuchsbereich. Und wenn du das schaffst als Verband oder als Sportart, dann glaube ich, hast du zwei wesentliche Säulen, die deine Zukunft auch entsprechend absichern können. Die dritte Säule wäre natürlich dann das olympische Programm, zumindest für viele Sportarten, weil das zumindest in Deutschland einer der Punkte ist, der ja auch entscheidend ist für die Förderung einer Verbandsstruktur.
Ja, weil die Thema Schwimmhalle, da bin ich voll bei dir, das ist genauso kostenintensiv, aber man sieht ja auch, dass ganz viele Kommunen dann sagen, Schwimmbad sperre ich zu, baue kein neues mehr. Und man könnte ja mit Schwimmen nur argumentieren, dass das eine überlebenswichtige Fertigkeit ist. Könnte man.
Scheint aber auch nicht zu funktionieren momentan.
Genau, weil wir sind uns ja auch ehrlich, am Bobfahren und Schlittschuhlaufen ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich das nicht kann, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell habe ich ein Problem, also dass ich sterbe, in Anführungszeichen. Aber wenn ich in ein Wasser reinfalle und nicht schwimmen kann, dann wird's halt knapp. Also deswegen, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich bin da voll deiner Meinung, dass wir so aktiv sein müssen wie irgendwie möglich, damit wir in der Gesellschaft verankert sind und eben auch den Mehrwert des Ganzen einfach darstellen des Sportes. Und das wird eine Mammutaufgabe, weil ich bin da auch der Meinung, dass das immer mehr und mehr degradiert irgendwo und immer nach unten geht und man denkt sich, wir sind auch in den Schulen rein akademisch unterwegs, aber das ist zu wenig.
Ja, mein Medial muss halt auch präsent bleiben, gell? Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Also das spielt halt viel zusammen, ne? Sobald du im olympischen Programm bleibst, sobald du eine mediale Präsenz hast, hast du immer auch eine gewisse gesellschaftliche Verankerung. Die bleibt dann. Aber wenn die diese Säulen wegbrechen, dann wird es halt schwierig. Und dann sage ich dir auch, also wenn jetzt bei uns das olympische Programm wegbrechen sollte, dann ist das Thema, dann kannst du hier zumachen.
Dann die letzte Frage, die immer gestellt wird. Wie schaut denn dein Sport in 10 Jahren aus, André? Was glaubst du, was wird sich verändern? Was gibt's neue Regeländerungen? Über Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen. Gibt's, weiß ich nicht, habt ihr dann irgendwie Hovercraft-Bobs oder so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es mit Sicherheit jetzt weitreichende Veränderungen geben wird, generell bei uns im ganzen Materialsektor. Spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, spielt auch das Thema Einheitskomponenten, Einheitsschlitten immer eine Rolle, weil wir unter anderem auch in den letzten Spielen einen Tick zu dominant gewesen sind. Da ist einfach internationaler Druck gegeben.
Nur ganz wenig war dominant. Ich habe gehört, ihr habt 1 oder 2 Medaillen gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber 1 oder 2.
Hat ausgereicht für die Förderung, wie weitere, aber
oh, ja.
hat auf jeden Fall international für Missstimmung gesorgt, was ja auch nachvollziehbar ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir im Materialsektor einiges an Veränderungen sehen werden. Ob man das von außen her betrachtet spüren wird sich zeigen. Weil ich glaube nicht, dass man von außen betrachtet so viele Veränderungen sehen wird. Ich glaube, dass die internationalen Verbände gut daran tun würden, wenn sie ihren Sport wieder auf die wesentlichen Nationen hinsichtlich ihrer Wettkämpfe versuchen zu bündeln, als diesen Expansionsdrang. Ich glaube, dass dieser Expansionsdrang auch unter der international derzeitigen politischen Lage wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man in Europa wieder verstärkt Wintersport sehen wird, dass da die Verankerung wieder auch verstärkter stattfinden wird. Das ist so die Tendenz, die ich eigentlich bei uns beobachte. Ja, und dann werden wir sehen, wie weit wir bei dem Thema Nachhaltigkeit kommen, weil das wird uns auch die nächsten 10 bis 20 Jahre definitiv beschäftigen. Und das wird eine mega Herausforderung, dass wir da den Sport so nachhaltig gestalten, dass wir in der Lage sind, auch weiterhin gesellschaftsfähig zu bleiben.
André, danke, dass ich mit dir sprechen durfte.
Ja, ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte.
Läuft. Danke, André. Mach's gut. Ciao.
Ciao.